ARD.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres gibt gleich zu Beginn der Klimakonferenz den Ton vor. Klimafinanzierung ist keine Wohltätigkeit, es ist eine Investition. Klimaschutz ist keine Option, sondern ein Gebot. Beides ist für das Leben der Menschheit und für eine erfolgreiche Zukunft für jede Nation unverzichtbar.
Jetzt ist eigentlich die Arbeit getan, die am Ende der letzten Woche hätte getan werden müssen. Das heißt, jetzt fängt die eigentliche Verhandlung über die Substanz an. Das ist ziemlich spät in dem Prozess. Das heißt auch, dass der Prozess definitiv länger als Freitag gehen wird.
Die Weltklimakonferenz ist zu Ende. Zeitweilig hatte es ausgesehen, als würde die COP29 in Aserbaidschans Hauptstadt Baku scheitern.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Jedes Jahr treffen sich Delegierte von fast allen Ländern der Erde, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu beschließen. Auf der Weltklimakonferenz, der Conference of the Parties, kurz COP, die im November zum 29. Mal stattgefunden hat. Dieses Mal in der Hauptstadt Aserbaidschans, Baku. Staats- und Regierungschefs waren da, NGOs, Vertreter der Industrie, der Energiewirtschaft und natürlich der Wissenschaft. Ein zentrales Ziel vor der Konferenz? Es soll viel mehr Geld an die Staaten fließen, die von Klimakatastrophen besonders betroffen sind. In der Regel sind das die Länder des globalen Südens. Rückblickend sehen KommentatorInnen den Gipfel aber als gescheitert an und kritisieren, dass allen voran die Industrienationen zu zögerlich und zurückhaltend sind, zu wenig Geld bereitstellen wollen und mit wichtigen Schritten wie dem Ausstieg aus den fossilen Energien zu lange warten. Wir wollen heute an der Politik, die bei diesen Konferenzen im Zentrum steht, mal vorbeigucken und fragen, wie viel Wissenschaft steckt in den Beschlüssen dieser COP29? Inwiefern sind diejenigen, die die Expertise in Sachen Klimawandel haben, also Forscherinnen und Forscher, auch wirklich an der Entscheidungsfindung beteiligt? Diesen Podcast gibt es alle 2 Wochen, freitags in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe die COP aus der Ferne verfolgt, habe Fernsehberichte geguckt, habe Berichte im Radio gehört und einige davon waren von meiner Kollegin, die mir jetzt gegenüber sitzt, Jasmin Appelhans. Du warst live vor Ort bei dieser Klimakonferenz und hast alles miterlebt. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber ich sag nochmal, willkommen zurück.
Ja, danke dir. Hallo Maja.
Jasmin, du warst ja nicht nur vor Ort und hast dir die Konferenz angeschaut. Du hast von dort gearbeitet und von der Konferenz für die ARD berichtet. Und du hast dich natürlich auch schon lange vorher mit dem Thema auseinandergesetzt und hast auch da schon viel über das Thema gemacht. Ich möchte gleich unbedingt auch noch ganz viel über das Setting und die Stimmung vor Ort erfahren. Aber lass uns doch bitte einmal mit dem Vorher anfangen. In den Wochen und Monaten vor der Konferenz in Baku, da gab es so einige beunruhigende Berichte in Sachen Klima. Bring uns da doch bitte einmal auf Stand. Mit welchen Voraussetzungen bzw. welchen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen bist du denn in diese Klimakonferenz gestartet?
Ja, also vor der Konferenz gab es zum Beispiel Berichte vom Erdbeobachtungsprogramm Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie, dass dieses Jahr schon die 1,5 Grad Temperaturerhöhung überschritten sind tatsächlich. Das ist jetzt erstmal nur eine kurzzeitige Überschreitung. Das sieht aber auch langfristig nicht gut aus. Also es gab zum Beispiel auch den Emissions Gap Report von der Umweltorganisation der Vereinten Nationen UNEP. Und da gab es auch eine Vorstellung im Videospielstil dazu.
It's climate crunch time. It's time to level up. Scenario 1. We win. With a massive collective effort, we limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Ambitions are raised. Nationally determined contributions deliver unprecedented impact. We cut global emissions by 42% by 2030 compared to 2019 levels. We invest in solar energy and wind power. We protect nature and economies. We live.
Also demnach müssten wir weltweit den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 42% gegenüber dem Jahr 2019 reduzieren, um die 1,5 Grad nicht dauerhaft zu überschreiten. Also wir müssen sie bis 2030 fast halbieren. Das ist schon relativ viel. Es gab dann aber auch noch einen anderen UN-Bericht vom Klimasekretariat UNFCCC, der ist für das Klimarahmenabkommen verantwortlich. Und danach würden von der Weltgemeinschaft die geplanten Maßnahmen bis 2030 gerade mal 2,6% der Treibhausgase einsparen. Und dafür müssten wirklich alle geplanten Maßnahmen dann auch umgesetzt werden.
Okay, das heißt 2,6% gegenüber eigentlich 42 benötigten Prozent. Mhm. Das ist eine massive Lücke, die da klafft.
Ja, und das zeigt, finde ich, auch ganz gut, wie weit wissenschaftliche Notwendigkeit und Realpolitik eigentlich auseinanderliegen.
Also kann man sagen, dass der Anspruch der Wissenschaft jetzt bei dieser Klimakonferenz schon war, dass endlich mal ein größerer Durchbruch erreicht werden müsste, richtig?
Ja, da hatte ich drüber auch vorab mit dem Klimaforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln und der Universität Wageningen drüber gesprochen. Und ich hatte ihn gefragt, ob die 1,5-Grad-Grenze denn überhaupt noch einzuhalten ist und was dafür eigentlich nötig wäre.
Wir sehen gerade eine extrem hohe globale Welttemperatur. Sie ist derzeit höher denn je und ist nochmal einen großen Sprung nach vorne gegangen. Insofern wird es für das 1,5-Grad-Ziel sehr, sehr, sehr eng, ist aber grundsätzlich in der Theorie jedenfalls noch möglich. Und zwar, wenn die Regierungen jetzt wirklich in den Notfallmodus schalten und so schnell wie irgend möglich Treibhausgasemissionen reduzieren und sogar dann noch Dinge in Bewegung setzen, dass wir auch im großen Maßstab CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen, dann könnten wir eben dieses 1,5-Grad-Ziel noch einhalten. Das ist derzeit relativ unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Also wenn tatsächlich ein Ruck durch die Gemeinschaft, durch die Weltgemeinschaft geht, das zu tun, dann wäre das noch möglich.
Okay, also der benutzt ja ziemlich starke Wörter. Also er sagt ja Notfallmodus, appelliert dann auch an die Weltgemeinschaft. Er sagt ja Ruck durch die Weltgemeinschaft. Apropos, wenn er das so sagt, also Weltgemeinschaft, waren die denn alle in Baku anwesend? Also ich weiß aus der Recherche, es sollen mehr als 60.000 Leute da gewesen sein. Also war die komplette Welt anwesend?
Ja, es sind schon viele Menschen, ne? Allerdings weniger als im letzten Jahr in Dubai. Da waren es ungefähr 90.000 bis 100.000 Teilnehmende. Es gibt insgesamt, wenn man das mal so guckt, wer dabei ist bei der Klimakonferenz, drei Gruppen. Also zuerst natürlich die RegierungsvertreterInnen wirklich aus aller Welt. Also theoretisch dürften fast 200 Nationen da mitdiskutieren und sind auch stimmberechtigt.
Ich hatte vorab auch mal geguckt. Die UN hat zurzeit 193 Mitgliedsländer. Und dazu kommen dann noch einige wenige Länder oder Territorien, bei denen die Staatseigenschaft umstritten ist. So heißt es zumindest.
Ja, also fast alle von der UN anerkannten Länder sind dann auch bei der COP. Und da kann man dann aber auch schon erahnen, was das bedeutet, ne? Also es ist ja häufig schon schwierig, überhaupt nur mit zwei Parteien einen Kompromiss zu finden und dann mit so vielen. Es ist aber wirklich auch toll, muss man sagen. Also wenn man über die Gänge läuft und da so viele verschiedene Sprachen hört und Menschen aus aller Welt zusammenkommen sieht, das gibt's ja sonst so nicht.
Jetzt hatten wir in der Vorbereitung auch gesprochen und ich hatte dich gebeten, dass du uns mal von vor Ort ein paar Töne, also etwas zum Hören sozusagen mitbringst, damit wir alle, die gar nicht da waren, ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, wie das da denn so klang. Wir sagen ja im Fachjargon Atmo ziehen. Konntest du Atmo ziehen? Hat das geklappt?
Ja, hat geklappt. Mal besser, mal weniger gut. Aber das Mikro hatte ich natürlich immer dabei und werde das hier immer mal so ein bisschen untermogeln, nur so fürs Gefühl, dass man mal mitbekommt, wie das so war.
Okay, und du sprachst von diesen drei Gruppen vor Ort. Einmal waren das Regierungsvertreter. Wer dann noch?
Also abgesehen von den Delegierten von Staaten und Regierungen kommen auch BeobachterInnen, zum Beispiel von Nichtregierungsorganisationen, den NGOs, oder auch von zwischenstaatlichen Organisationen, also sowas wie die WHO kommen dahin. Gerade die NGOs machen häufig auch Veranstaltungen mit Diskussionen, Pressekonferenzen oder sogenannte Presse-Huddles, wo sie sich dann irgendwo hinstellen und die Presse so in einem dichten Pulk sich um sie rumgruppiert, um den Stand der Verhandlungen aus ihrer Sicht einzuordnen. Und die organisieren auch regelmäßig Proteste. Also da lasse ich dich auch schon mal gerne reinhören, kann aber dazu später auch noch mehr erzählen.
Sehr gern, ja. Okay, und die dritte Gruppe?
Also die dritte große Gruppe sind PressevertreterInnen, also JournalistInnen wie ich.
Okay, aber da fehlen ja jetzt noch die WissenschaftlerInnen, die ja sozusagen eigentlich die Vorarbeit gemacht haben, wie wir ja gerade gehört haben. Die haben ja mit ihren Studien überhaupt aufgezeigt, was passieren müsste.
Ja, die werden auch normalerweise nicht als eigene Gruppe aufgeführt, die dann an der Konferenz teilnimmt. Die Idee ist ja, dass die Forschenden über den Weltklimarat die wissenschaftlichen Grundlagen klar machen und die PolitikerInnen bei der Klimakonferenz dann die entsprechenden politischen Entscheidungen treffen. Mhm. Also Grundlage versus was dann da eigentlich bei der Konferenz passiert. Die Forschenden sind aber zum Teil trotzdem da. Also es sind zum Beispiel als BeraterInnen für einzelne Regierungen oder ganze Ländergruppen dann da tätig. Und die sagen dann, was einzelne Formulierungen in einem Abschlussdokument für die Staaten dann bedeuten würde und so weiter. Manchmal sind sie auch direkt beteiligt am Prozess, wenn es zum Beispiel um den sogenannten Global Stocktake geht. Das war im letzten Jahr ein großes Thema bei der Klimakonferenz. Das ist eine globale Bestandsaufnahme und die soll alle 5 Jahre bewerten, wie weit die Welt in der Umsetzung der Ziele des Paris-Übereinkommens eigentlich vorangeschritten ist. Und das gab es 2023 das erste Mal. Und da haben die Forschenden natürlich die Berechnung dann dazu gemacht. Das ist dann natürlich wichtig. Manchmal präsentieren WissenschaftlerInnen auch Berichte oder Daten bei bestimmten Veranstaltungen vor Ort. Aber so einen festen Platz als Gruppe haben die Forschenden bei der Konferenz so gesehen eigentlich nicht.
Okay, das klingt jetzt aber erstmal so, als hätten wissenschaftliche Erkenntnisse, also zum Beispiel eben vom Weltklimarat IPCC, gar nicht so viel Einfluss auf die Verhandlungen.
Ja, das habe ich Jim Ski auch gefragt. Der ist der Vorsitzende vom IPCC. Kurz der Korrektheit halber, der heißt eigentlich James, aber wird eigentlich immer Jim genannt.
I mean, I think IPCC findings actually have a major influence on the negotiations that are taking place here. I mean, many, many governments refer to IPCC reports in their interventions. We've been invited to give presentations at two high level sessions, the high level segment. There's a high level ministerials next week at which we're contributing. So we are certainly feeding in. If you're going to ask the question, does it make any difference on the ground? I'm going to refer you to our colleagues in the government delegations. It's up to them to decide whether they want to act on the findings that IPCC has presented, but they've heard it loud and clear.
Also er glaubt schon, dass der IPCC einen Einfluss hat, weil die Ergebnisse ja die Grundlage bilden für die Entscheidungen, die getroffen werden. Und er auch zu mehreren Veranstaltungen auf die große Bühne eingeladen wurde, um dann nochmal über die wissenschaftlichen Grundlagen zu sprechen. Aber ob das dann wirklich bei den Entscheidungen berücksichtigt wird, da spielt er den Ball an die Delegierten zurück.
Aber sag mal, der Chef vom IPCC, läuft er da einfach so rum und man kann ihn einfach so interviewen, wenn man ihn denn erkennt überhaupt?
Ja, theoretisch schon. Also es war immer mal so, dass man Leute erkannt hat und dann spontan mit denen auch Interviews geführt hat. Also mein Kollege und ich sind zum Beispiel mal in Anton Hofreiter von den Grünen gelaufen. Und weil die beiden zum Interview verabredet waren, hat er sich dann mein Mikro geschnappt, das ich gerade dabei hatte, und hat dann mit ihm das Interview da vor Ort gemacht. Mhm. Bei Jim Ski war das so ein bisschen anders. Der hatte nach einer Veranstaltung vom IPCC, wo die nächsten Berichte vorgestellt werden sollten, da hatte ich auf ihn gewartet und er ist da aber richtig belagert worden. Also der war die einzige Person auf dieser Konferenz, bei der ich gesehen habe, dass Menschen Selfies von ihm wollten. Und er ist dann irgendwann auch von denen weggezogen worden, von seinem Sprecher. Und der Sprecher wollte dann ihn eigentlich auch ganz schnell weiterlotsen. Und dann durfte ich ihm aber auch noch eine Frage stellen, wie wir die wir eben gehört haben.
Die eine Frage. Und? Hast du ein Selfie mit ihm?
Nein, also mir hat es gereicht, dass ich ihm meine Frage stellen durfte. Und es war für mich aber so als ehemalige Wissenschaftlerin schon auch ziemlich cool, weil ich mich ja viel auch mit den IPCC-Berichten beschäftigt habe. Also es war schon irgendwie gut, ihn zu treffen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich fasse mal kurz zusammen. Direkt beteiligt an den Verhandlungen während der COP sind Forschende also nicht. Aber es ging ja dieses Mal auch gar nicht darum, die Emissionen zu senken oder Maßnahmen zu beschließen, wie CO2 aus der Luft entfernt werden kann. Das war ja gar nicht das Ziel der Konferenz jetzt in Baku. Es ging doch vor allem um die Finanzierung. Also um das Geld, das reiche Länder ärmeren Ländern zahlen sollen.
Ja, das war schon das hauptsächliche Thema. Es geht aber auch dabei bei dieser Klimafinanzierung darum, dass langfristig auch Emissionen gemindert werden können. Mhm. Also das Geld soll ja vor allem für 3 Dinge ausgegeben werden. Also zum einen für einen Ausgleich für Schäden. Die ärmsten Länder sind ja häufig am meisten vom Klimawandel betroffen, ohne da besonders viel selber zu beigetragen zu haben. Und die müssen dann auch für Schäden bezahlen, die der Klimawandel dann angerichtet hat. Also die geben Geld aus, das zum Beispiel für Bildung vorgesehen war, und verschulden sich dadurch dann immer weiter. Dann haben wir ja auch hier selbst bei der Katastrophe im Ahrtal gesehen, wie teuer das dann eigentlich werden kann, solche Schäden auszugleichen. Also die Katastrophe im Ahrtal hat 40 Milliarden Euro gekostet, die Schäden von Hurricane Milton in den USA bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Also das sind jeweils nur einzelne Ergebnisse. Also da kann man schon sehen, wie teuer sowas werden kann. Mhm. Der zweite Punkt, wofür das Geld dienen soll, ist die Anpassung an den Klimawandel. Also, dass sich auch ärmere Länder davor schützen können, dass immer größere Schäden auch entstehen und auch immer mehr Menschen sterben. Also zum Beispiel, indem Küstenstreifen dann so umgebaut werden, dass es nicht mehr so viele Überschwemmungen gibt oder so. Der dritte Punkt ist, dass die Länder auch Geld investieren müssen, um ihre eigenen Treibhausgase zu reduzieren. Das ist ja auch in den ärmeren Ländern nötig, den Ausstieg aus den Fossilen zu schaffen und die ganze Wirtschaft und die Infrastruktur umzubauen. Und das geht nur mit zusätzlichen Investitionen. Also mit ambitionierter Klimafinanzierung kann auch eine Voraussetzung geschaffen werden, dass alle Länder sich auch ambitionierte Ziele setzen können, um den Ausstoß zu mindern. Und für das meiste davon, nicht alles, aber schon ein Großteil, waren bisher bis zur Konferenz in Baku 100 Milliarden US-Dollar jährlich vorgesehen.
Also bis zur Konferenz jetzt waren 100 Milliarden US-Dollar jährlich dafür vorgesehen. Jetzt hast du aber auch gesagt, dass Hurricanes in den USA 100 Milliarden Dollar Schäden angerichtet haben. Also da sieht man ja überhaupt mal das Verhältnis. Mhm. Und das sollte ja neu verhandelt werden. Wenn aber jetzt schon einzelne Extremwetterereignisse so teuer werden können, dann muss der Bedarf ja enorm hoch sein. Gab es dazu denn vorab schon Berechnungen dazu?
Ja, es gab da auch einen UN-Bericht zu, den hat auch Anna-Katharina Hornitsch vom German Institute of Development and Sustainability, IDOS, in Bonn vor der Konferenz ganz anschaulich erklärt. Das ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung und eine sogenannte Denkfabrik, die Politikberatung macht. Mhm. Und die spricht gleich von den NCQGs, das sind die New Collective Quantified Goals, das ist so ein Begriff, der einem da auf der Konferenz immer um die Ohren gehauen wurde. Und das sind die neuen Ziele zur Klimafinanzierung, die neu verhandelt werden sollten.
Es gibt vom UN Standing Committee on Finance einen neuen Bericht, den sogenannten Needs Determination Report, auf dem basierend das NCQG berechnet werden soll. Und dieses berechnet die Bedarfe der Entwicklungsländer auf bis zu 6,8 Billionen bis 2030. Und das ist eine Zahl, die sich mit vorherigen anderen Berechnungen weitestgehend deckt. Also wir sprechen um ein Ziel in den Billionen bzw. um Bedarfe in den Billionen, um sowohl Minderungen vorzunehmen, als sich auch an den Klimawandel anzupassen. An diesen Summen orientieren sich auch die Positionen der Entwicklungsländer.
Also sie spricht hier von Entwicklungsländern. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass das im UN-Kontext immer noch ein Begriff ist, der so gebraucht wird, weil das eine feste Definition hat, welches Land Entwicklungsland ist und welches Land Industrieland ist. Deswegen werden diese Begriffe im UN-Kontext gerade hier bei der Klimakonferenz auch immer wieder benutzt.
Okay. Und diese Länder, das wissen wir ja aus der Berichterstattung, hatten ja 1,3 Billionen US-Dollar jährlich gefordert. Das ist zwar das 13-fache der bisherigen Summe, aber im Verhältnis ist es ja dann sogar schon moderat fast, ne?
Ja, wobei man sagen muss, dass es bei den bis zu 6,8 Billionen um die Gesamtsumme geht, die laut den Berechnungen bis 2030 benötigt würden. Also das macht grob 1,3 Billionen im Jahr, so ist diese Berechnung zustande gekommen. Dass es dann wirklich so viel wird, damit hat dann aber letztendlich wahrscheinlich auch niemand gerechnet, denn die politische Situation ist ja wirklich angespannt im Moment in vielen Ländern. Mhm. Kurz vor der Klimakonferenz hat ja auch noch Donald Trump die US-Wahl gewonnen und es war klar, dass während seiner Amtszeit da auch nicht so viel zu holen sein würde für Finanzierung. Dann ist Europa als eigentlich größter Geber ja auch geschwächt nach Baku gefahren. Also Deutschland hat zwar mit einer grünen zuständigen Ministerin, aber mit einer angespannten Haushaltslage da auch eine schwierige Situation gehabt und Frankreich ein massives Haushaltsdefizit auch. Die italienische Regierung hat auch im Moment andere Prioritäten und so weiter und so fort. Also es war schon ziemlich klar, dass die Entwicklungsländer mit dieser Summe nicht würden rechnen können. Es geht, wie im Ton eben gehört, bei den bis zu 6,8 Billionen, aber auch um den Bedarf insgesamt. Also die Forderung nach den 1,3 Billionen war so, dass das Geld aus den Haushalten der Staaten kommen soll. Und die Industriestaaten haben aber gesagt, dass sie das nicht leisten können.
Mhm. Aber wie viel hat denn zum Beispiel Deutschland bisher aus den Haushaltsmitteln für die Klimafinanzierung gestemmt?
Also bisher 6 Milliarden Euro jährlich. Annalena Baerbock hat vor der Konferenz auch klargemacht, dass da jetzt nicht viel mehr zu holen sein würde. Die hat ja die Klimapolitik ins Außenministerium geholt und ist deshalb auch für die Klimakonferenz zuständig. Und hier spricht sie in der öffentlichen Anhörung zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz COP29.
Wir werden als Deutsche mit unseren 6 Milliarden da nach wie vor Frontreiter sein. Aber wir können jetzt auch nicht sagen, wir legen noch mal eine Schippe oben drauf, sondern mit Ach und Krach jetzt diese 6 Milliarden erreichen. Und 2025, das wissen auch alle, läuft das 100-Milliarden-Ziel aus. Wir reden über das New Collective Quantified Goal. Dafür jetzt selber Dinge bereitzustellen, ist wahnsinnig schwierig. Deswegen setzen wir uns so aktiv für einen Paradigmenwechsel bei der Klimafinanzierung ein. Wir können das nicht mit staatlichen Geldern alleine hinbekommen. Wir brauchen Billionen und die müssen wir mobilisieren aus der Privatwirtschaft. Der Kern müssen öffentliche Gelder sein, aber die müssen vor allen Dingen zur Hebelung beitragen. Und wir brauchen neue und mehr Einzahler.
Okay, also laut Politik war von Deutschland schon vorher nicht besonders viel zu erwarten. Aber wie haben das denn die Forschenden gesehen? Also was wäre denn ein guter und realistischer Outcome gewesen?
Ja, das hatte ich den Klimawissenschaftler Niklas Höhne vor der COP auch gefragt.
Also die bestmögliche Erwartung wäre, dass man sich einigt auf ein wirklich ambitioniertes neues Ziel für die Klimafinanzierung, also wie viel Geld auf den Tisch gelegt werden soll. Das muss deutlich mehr sein als das jetzige Ziel von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das muss eben deutlich mehr sein. Dann müssten Vorreiterländer neue Klimaschutzziele vorlegen, die wirklich sehr, sehr ambitioniert sind für das Jahr 2035 und die gleichzeitig nochmal nachlegen für das Jahr 2030. Denn auch da müssen wir noch sehr viel mehr tun. Wir können das nicht auf die lange Bank schieben, sondern wir müssen sofort Treibhausgasemissionen reduzieren. Und dann müsste es ein klares Signal geben für die Erneuerbaren und gegen die fossilen Energien, also dass die Erneuerbaren vorankommen.
Ja gut, aber das ist jetzt keine überraschende Position aus der Forschung, dass man sagt, Geld allein wird es nicht richten, es braucht einfach die Reduzierung von Emissionen. Sollten denn da in Baku auch neue Klimaschutzziele vorgelegt werden?
Ja, wobei die eigentlich erst im Februar fällig sind. Bis dahin müssten eigentlich erst alle Länder einen Plan vorlegen, wie viele Emissionen sie einsparen wollen und wie sie das machen wollen. Das war jetzt aber bei dieser Konferenz schon erwartet worden, dass ein paar besonders ehrgeizige Staaten da vorangehen und schon was vorstellen.
Aber Niklas Höhne, den wir eben gerade gehört haben, der hat ja auch vom Ausstieg aus den fossilen Energien gesprochen. Das war ja auch Thema auf der Konferenz.
Ja, also es wäre ein wichtiger Punkt gewesen, war es auch. Der ist vor der Konferenz vom Gastgeber Aserbaidschan gar nicht aufgenommen worden, war dann aber schlussendlich einer der Punkte, an dem die ganze Konferenz dann zu scheitern drohte.
Wie das dann im Verlauf der Konferenz alles war und welche Rolle die Wissenschaft dabei gespielt hat, das wollen wir uns ja nochmal genauer angucken. Vorher will ich nochmal kurz wissen, gab es denn aus der Wissenschaft überhaupt noch Stimmen der Hoffnung? Also man hat ja häufig das Gefühl, dass da nicht mehr wirklich viel von den Klimakonferenzen erwartet wird.
Ja, darüber habe ich auch mit Forschenden gesprochen. Niklas Höhne zum Beispiel hatte die Hoffnung, dass es einen Einfluss haben könnte, dass man den Klimawandel besonders in diesem Jahr schon überall auf der Welt spüren konnte. Also hör mal rein.
Und die jetzigen Schäden, die wir sehen dieses Jahr, waren sehr viele wirkliche Klimaschäden zu sehen mit extrem hohen Temperaturen, mit extremen Dürren, mit extremen Regenereignissen und Stürmen. Vielleicht führt das dazu, dass tatsächlich alle umdenken und jetzt ja sehen, das ist wirklich ernst. Wir können uns an ungebremsten Klimawandel nicht anpassen. Das wird unsere Gesellschaft einfach nicht überleben.
Und es gab ja auch kurz vor der Klimakonferenz noch eine große sogenannte Attributionsstudie. Dabei geht es ja darum zu berechnen, wie viel wahrscheinlicher bestimmte Extremwetterereignisse durch den Klimawandel geworden sind. Mhm. Und danach sind die 10 tödlichsten Extremwetterereignisse der letzten 20 Jahre signifikant wahrscheinlicher geworden durch den Klimawandel. Also diese ganzen Ereignisse haben insgesamt 570.000 Todesopfer gefordert und alle sind wahrscheinlicher geworden durch den Klimawandel. Und deshalb war auch die Hoffnung, dass den Staaten jetzt mal die Dringlichkeit wirklich bewusst werden könnte, worüber wir eigentlich sprechen. Es gab aber auch noch einen anderen Grund zur Hoffnung. Karl Friedrich Schleusner ist unter anderem Klimaforscher am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Laxenburg in Österreich und an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und den habe ich auch in Baku getroffen. Hier ist er aber im Interview vor der Konferenz und er hatte die Hoffnung, dass mit starken Entscheidungen in diesem Jahr besonders viel auch hätte gerissen werden können.
Gleichzeitig werden aber sogar die Trends, die allein schon aufgrund der Marktkräfte, weil erneuerbare Energien mittlerweile so günstig sind, die sich jetzt um uns herum entfalten, diese Trends alleine können uns schon auch auf einen Emissionsreduktionspfad bringen, der uns zwar nicht zu 1,5 Grad, aber doch in Schlagreichweite zu diesem Ziel bringt. Das heißt, Der Möglichkeitsraum für entschlossenes politisches Handeln ist auch immer größer geworden. Also wenn man vielleicht vor 10 Jahren zum Zeitpunkt des Pariser Abkommens noch hätte sagen müssen, ja, wir müssen das Ruder herumreißen, wir müssen aber auch noch die technologischen Lösungen und so weiter dafür entwickeln, dann kann man jetzt heute sagen, ja, das Ruder haben wir nicht herumgerissen, aber die technologischen Lösungen haben sich entwickelt. Das heißt, jetzt ist mehr denn je wirklich auch die Zeit für entschlossenes politisches Handeln.
Es ist ja zum Beispiel auch so, dass die Wirtschaft da ja stark darauf reagiert, wenn politischen Ausstieg aus den fossilen Energien beschlossen wird, dann gehen die Investments eher in andere Bereiche. Deswegen wäre es halt unglaublich wichtig gewesen, da jetzt mal ein Zeichen zu setzen.
Mhm. Also die Technik wäre jetzt soweit, wenn die Politik denn endlich mal den Weg weisen würde. Und genau dieses entschlossene politische Handeln, von dem Karl Friedrich Schleusner da spricht, das scheint auf der Konferenz ja dann gefehlt zu haben. Dann lass uns mal bitte darüber sprechen, was da los war. Ich habe zwischendurch immer mal wieder gehört in der Berichterstattung, dass gerade Aserbaidschan, also ausgerechnet das Gastgeberland, ein großer Verhinderer war. Was da ziemlich groß durch die Medien ging, war ja die Eröffnungsrede vom aserbaidschanischen Präsidenten und seiner Lobeshymne auf fossile Brennstoffe.
Ja, Ilham Aliyev heißt er und er hat da von den Fossilen als Geschenk Gottes gesprochen. Da können wir gern noch mal reinhören. Ich habe den Ton noch mal mitgebracht.
I said it several months ago. And now all those who want, I mean international media, to attack me, just quote me that I said that this is a gift of the God, and I want to repeat it today here at this audience. It's a gift of the God. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources. And countries should not be blamed for having them and should not be blamed for bringing these resources to the market because the market needs them. The people need them. So this is my message. And as a president of COP29, of course, we will be a strong advocate for green transition and we're doing it. But at the same time, we must be realistic.
Ja, das ist schon ein krasses Plädoyer für die Fossilen. Vielleicht aber gar nicht so überraschend bei jemandem, der so krass davon abhängt.
Ja, wobei ich sagen muss, das war ja jetzt nicht durchweg eine Lobeshymne. Also dieser Teil vielleicht schon, aber er hat schon auch betont, wie viele Erneuerbare Aserbaidschan hat. Ne? Aber eben auch, wie unfair es ist, dass ihnen jetzt vorgeworfen wird, dass sie die Ressourcen auch nutzen, die sie haben. Mhm. Und vor der Konferenz war ja die Hoffnung da, dass das Land als Gastgeber da auch einen entscheidenden Anteil haben würde, das Ganze voranzutreiben, den Wandel voranzutreiben. Das ist ja immer die Aufgabe des Gastgebers zu vermitteln und auch zum Schluss dann das Abschlusspapier vorzulegen, über das dann abgestimmt wird. Und ich persönlich dachte, dass es ähnlich werden könnte wie bei den Vereinigten Arabischen Emiraten im letzten Jahr. Da kam es ja trotz allem auch zu einem eher positiven Abschluss, weil sich auch der Gastgeber sehr bemüht hat, muss man mal sagen. Dass Aliyev jetzt wieder von dem Geschenk Gottes gesprochen hat, war jetzt vielleicht nicht so eine Riesenüberraschung, wenn man das mal mitverfolgt hat. Das hat er auch schon im April bei dem Petersberger Klimadialog in Berlin so gesagt. Nach der Eröffnungsrede war dann aber eigentlich auch schon ziemlich klar, dass das die ganze Konferenz ein schwieriges Unterfangen werden könnte.
Sag mal, wie war das denn für dich, als du da angekommen bist in Baku? Also ich kenne dich jetzt nicht wirklich als jemand, der nonstop in irgendwelche Ölstaaten reist.
Ja, das war schon wirklich abgefahren, da aus dem Flughafen rauszukommen. Es roch da überall nach Tankstelle.
Ach, und wirklich?
Ich dachte erst, es käme von den Flugzeugen, aber es riecht tatsächlich überall in der Stadt so, wenn es windstill ist. Und es liegt daran, dass die Stadt mitten in einem Ölfördergebiet liegt. Und es gibt da auch überall Andenken von kleinen Figuren und Schneekugeln mit Ölförderanlagen. Oh, es gibt Münzen mit Bohrtürmen drauf und so weiter. Es ist ja insgesamt so, dass Aserbaidschan ganz viel fossile Energien hat. Das kann man auch sehen. Es gibt zum Beispiel in der Nähe von Baku seit dem Altertum bereits ein brennendes Erdgasfeuer am Fuß eines Hügels. Einfach weil da so viel Gas ist. Das wird auch brennender Berg genannt. Und die Ölförderung ist auch ganz tief in die Geschichte des Landes verwoben. Also es gibt Hinweise, dass es schon im 3. und 4. Jahrhundert da Handel mit Erdöl gab. Die erste industrielle Ölförderpumpe der Welt ist in der Nähe von Baku installiert worden. Also das ist schon da ganz tief drin. Ne? Ungefähr ein Drittel vom Bruttoinlandsprodukt stammt immer noch vom Export. Die Ölförderung geht wohl zurück. Die Gasförderung soll aber sogar noch ausgebaut werden. Dass das weiter aufrechterhalten wird, ist aber auch ein Problem der EU, weil ungefähr 75% des geförderten Öls und fast alles Gas an die EU exportiert wird.
Hm. Und wie ist Aserbaidschan überhaupt Gastgeber geworden? Weil wenn man an eine Klimakonferenz denkt, ist jetzt nicht der erste Impuls zu sagen, ey, lass mal dahin. Aber ich gehe davon aus, dass das auch nicht das Kriterium ist, um den Ort auszuwählen, oder?
Nee, also das Gastgeberland rotiert bei der UN nach den sogenannten regionalen Gruppen. Und in diesem Jahr war halt eben Osteuropa dran. Und es gab da dann nicht so viele Länder, die in Frage gekommen wären, weil es ja diesen Konflikt in der Ukraine gibt und da viele Länder von anderen von Anfang an ausgeschlossen wurden. Mhm. Ganz zum Schluss waren dann noch ausgerechnet Armenien und Aserbaidschan übrig. Und da gibt es ja zwischen den beiden Ländern einen bewaffneten Krieg in der Region Bergkarabach. Es ist dann schlussendlich Aserbaidschan geworden, eigentlich unter der Voraussetzung, dass es vorher einen Friedensvertrag gibt. Den gibt es aber bis heute nicht. Es ist von vielen auch so ein bisschen zynisch aufgefasst worden, dass es einen Saal für Pressekonferenzen in dem Tagungskomplex gab, der die Raumbezeichnung Karabach hatte. Ne? Also.
Aber von Aserbaidschan war dann nach der Eröffnungsrede nicht mehr wirklich viel zu erwarten. Was haben denn die anderen Regierungschefs gesagt, die anwesend waren? Haben die wenigstens irgendwie in ihren Reden den Ernst der Lage gewürdigt?
Ja, genau, da ging es eigentlich weiter mit dem Problem. Es fehlten ja auch sehr viele Regierungschefs, die normalerweise zu Anfang des sogenannten High-Level-Segments, wie man das nennt, da gewesen wären. Also das ist das Segment, wo die Staats- und Regierungschefs ihre Reden halten. Also Olaf Scholz war zum Beispiel ja nicht da, weil sich kurz vorher die Ampelkoalition aufgelöst hat. Mhm. Genauso wenig war ja aber auch Ursula von der Leyen als EU-Vertreterin da. Biden war nicht da, Macron war nicht da, Trudeau war nicht da, Putin war nicht da, Modi nicht, Ramaphosa nicht, genauso Xi Jinping. Also wirklich kaum jemand mit Rang und Namen war da. Und es ist zwar so, dass die Staats- und Regierungschefs selber gar nicht mitverhandeln, die sind eher repräsentativ da, aber es zeigt halt wirklich auch, welchen geringen Stellenwert die Konferenz in diesen angespannten politischen Situationen gerade hatte. Außerdem ist es aber normalerweise ja auch so, dass die Staats- und Regierungschefs auch zu Anfang schon den Ton für so eine Konferenz setzen können. Ne? Und manchmal werden auch schon direkt Geldgeschenke mitgebracht. Also im vorigen Jahr in Dubai hatte Olaf Scholz ja zum Beispiel auch Geld für einen brandneuen Fonds für Verluste und Schäden dabei. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, normalerweise lenken die Regierungschefs auch den Blick der Welt auf diese Konferenz. Mhm. Und wenn alle Welt zuguckt, weil wichtige Leute da sind, dann sind vielleicht auch Entscheidungen mutiger und man versucht nicht so viel zu blockieren.
Okay, dann lass uns mal abhaken, wer nicht da war und jetzt stattdessen darüber reden, was die Teilnehmenden, also diejenigen, die da waren, da gemacht haben. Ich möchte nämlich gerne erfahren, wie es bei so einer Konferenz wirklich aussieht und wie es dazugeht. Wo hat das denn überhaupt stattgefunden erstmal? Weil 60.000 Leute, die müssen ja irgendwie irgendwo hin. Also
man muss sich das Ganze schon insgesamt wie so einen riesigen Zirkus vorstellen, so bezeichnen das auch manche. Das hat alles in einem großen Stadion stattgefunden, das heißt Olympiastadion, obwohl es noch nie eine Olympiade in Aserbaidschan gegeben
hat. Also
Open
Air?
Nein, das war alles innen drin. Also es gab in der Mitte und rundherum riesengroße Zelte, die da aufgebaut waren. Mhm. Unser ganzes Medienzentrum zum Beispiel mit unendlichen Reihen an Schreibtischen und Büros für sämtliche Redaktionen der Welt, die da Räume beantragt hatten und so, war zum Beispiel in so einem riesengroßen Zelt. Das hat man aber überhaupt nicht gemerkt. Das war mehr wie so eine riesige Halle ohne Fenster. Mhm. Also wirklich enorm groß. Und der Weg dahin vom Eingang waren ungefähr 15 Minuten zu Fuß. Also alles im Neonlicht und ohne Fenster oder ähnliches. Aber da sieht man auch, welche Strecken das sind. Ne? Also 15 Minuten von einem zum anderen Ende. Und wenn man auf das Gelände rauf wollte, musste man auch erstmal durch eine Sicherheitsschleuse, also wie am Flughafen im Prinzip.
Also das heißt aber, ihr wart außerhalb untergebracht, musstet da jeden Tag dann halt hin.
Genau, zu diesem Olympiastadion mussten wir erstmal hinfahren. Also das hat auch eine Stunde gedauert, ungefähr von unserem Hotel aus da mit dem Shuttlebus hinzufahren. Dann noch Fußwege, also anderthalb Stunden eine Fahrt waren wir schon unterwegs.
Und dann jeden Tag wirklich alles angepackt, also alles an Equipment, alle Mikrofone, alles musste durchleuchtet werden.
Ja, naja, das musste da rein. Man hatte auch relativ viel dabei. Man wollte natürlich auch nicht so viel zurücklassen dann im Hotel unbedingt. Und das musste dann alles auch immer durch den Scanner. Das war aber zum Glück auch mit der ganzen Technik kein Problem. Und also dann kam man, wenn man durch diesen Bereich, durch diesen Scanner durchgegangen ist, wo man dann auch durchleuchtet wurde, in den vorderen Bereich, wo es dann auch regelmäßig Proteste gab.
Mhm.
Da gab es dann überall Abzweigungen zu Räumen, wo zum Beispiel sogenannte Side-Events stattgefunden haben. Da ging es auch immer mal um Wissenschaft. Da hat zum Beispiel der IPCC seine Pläne für die nächsten Berichte vorgestellt und so weiter. Und es gab auch einen großen Bereich mit Pavillons. Also es gab da Pavillons zum Beispiel von der WHO oder von vielen verschiedenen Ländern, auch von Deutschland zum Beispiel.
Welcome to the German Climate Pavilion at COP29 in Baku.
Germany. Also das klingt so ein bisschen wie bei so einer Expo.
Ja, wie eine Messe im Prinzip, ne? Also es gab auch da immer mal in diesem Pavillonbereich Veranstaltungen, wo es Podiumsdiskussionen gab, zum Beispiel zu wissenschaftlichen Themen, wo dann auch Forschende gesprochen haben. Ja, es ging im deutschen Pavillon zum Beispiel auch mal um Küsten und wie die zum Klimaschutz beitragen können und so. Dann gab es noch Räume mit Pressekonferenzen. Ein Raum war besonders von Umweltverbänden. Da ging es dann eher weniger um aktuelle Wissenschaft, sondern eher darum, die Sicht der Verbände auf den Verhandlungsstand kundzutun.
Mich erinnert das gerade so sehr an diesen kompletten Aufwand, der um so eine WM auch immer betrieben wird. Das ist ja echt enorm viel. Das ist eigentlich schon schräg, ne?
Ja, das ist totaler Wahnsinn. Also was da für 2 Wochen so alles rangeschafft und aufgebaut wird, ne? Also LED-Wände in der ganzen Stadt, diese Pavillons, eigens angefertigte Eingänge, allein was da an Teppichboden verlegt worden sein muss, das ist unglaublich.
Ja, und wenn man ganz ehrlich ist, klingt das auch alles so ein bisschen zweifelhaft für eine Klimakonferenz, oder? Weiß ich nicht, total schräg. Ich habe auch gehört, dass da viele Räume irgendwie in grüner Farbe gehalten wurden, weil so aus dem Marketing alles, was grün ist, ist irgendwie suggeriert, dass es sehr ökologisch und klimafreundlich und natürlich ist und so. Du hast von einer Green Zone gesprochen. Was war das denn? Also war das so ein...
Ja, genau. Apropos grün, ne? Also es war wirklich alles in grün gehalten, um halt irgendwie hier die Ökologie rauszuschälen, vermeintlich. Es gab aber auch eine Green Zone, das war aber was anderes. Also alles, was ich jetzt beschrieben habe bisher, das war in der sogenannten Blue Zone. Und da dürfen wirklich nur akkreditierte Personen von Parteidelegationen, Staatschefs, zugelassene BeobachterInnen und Presse teilnehmen.
Achso, die Farben haben auch inhaltliche Gründe. Also die werden...
Genau, also in dieser Blue Zone sind wirklich die akkreditierten Leute. Und dann gibt es halt die Green Zone. Das ist nochmal eine eigene Halle, die außerhalb von dem ganzen Gelände war. Und da gab es dann oder gibt es grundsätzlich immer Stände von Firmen, von JugendvertreterInnen, KünstlerInnen, Umweltverbänden und so weiter. Also da dürfen dann theoretisch nach Anmeldung alle hin. Und es gab da auch ab und zu mal wissenschaftliche Veranstaltungen mit Vorträgen und so weiter.
Mhm. Aber das High-Level-Segment, das war in der Blue Zone. Wie sah das denn genau aus?
Das hat im sogenannten Plenarsaal stattgefunden, also da, wo die Staats- und Regierungschefs dann gesprochen haben. Und das ist ein großer Saal, wo alle Delegationen Platz haben. Vorne ist eine riesige Bühne, wo dann jeweils Leute sprechen. Und da durften dann bei vielen Veranstaltungen auch PressevertreterInnen mit rein.
Okay, und da wurde dann auch verhandelt?
Nein, da wurden eigentlich nur Reden gehalten und Statements abgegeben. Es gab da noch einzelne Verhandlungsräume, wo dann zum Teil Ländergruppen sich einzeln besprochen haben. Also jetzt zum Beispiel die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder oder die G77 plus China oder die EU oder so. Es gab auch sogenannte Bilaterals zwischen Staaten, die dann untereinander Dinge klären wollten. Mhm. Und das war dann alles in Extraräumen. Und da durften wir auch nicht mit rein. Das hat alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, weitgehend.
Okay, das bedeutet, bis auf die paar Ausnahmen, über die wir bisher gesprochen haben, waren das eigentlich eher getrennte Veranstaltungen für Politik und Wissenschaft. Was mich interessiert ist, gab es denn eigentlich einen Konsens, dass der Klimawandel erstmal anerkannt wurde? Weil das ist ja häufig immer noch in ein paar Ländern ein Problem, dass es da immer noch Leugnungen des menschengemachten Klimawandels gibt. Wie war das denn da?
Nee, so eine richtige Leugnung hat da eigentlich nicht stattgefunden. Das hat sich in den letzten Jahren wohl schon gewandelt. Das hat mir ein erfahrener Kollege erzählt, der schon häufig dabei war. Dafür gab es dann aber auch was anderes. Das hat mir Hans-Otto Pörtner erzählt. Der ist Meeresbiologe vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und war bis vor kurzem einer der Hauptautoren des Weltklimaberichts vom IPCC. Also ist immer noch einer der Hauptautoren des letzten Berichts. Und den habe ich in Baku getroffen.
Also die massiven Leugner sind hier nicht. Die würden hier, glaube ich, gar nicht herkommen, weil sie hier eine Bauchlandung machen würden, denke ich schon. Es gibt Desinformation, soweit die es von den Petrostaaten zum Teil kommt, die also aber oft so vordergründige Ausflüchte bauen, warum etwas nicht gehen kann und warum Benachteiligungen für Entwicklungsländer resultieren, wenn wir da massiv bei Emissionsreduktionen unterwegs sind. Also da werden Argumente teilweise konstruiert, wo man dann schon manchmal nachdenken muss, was ist denn jetzt, wie muss ich das denn jetzt bewerten und welche Strategie, politische Strategie steht dahinter.
Und tatsächlich wir haben ja vorhin über die Hoffnung gesprochen, dass der Klimawandel, der aktiv gefühlte Klimawandel auch eine Rolle spielen könnte. Und während der ganzen Konferenz haben immer wieder auch RednerInnen auf die vielen Extremwetterereignisse aufmerksam gemacht. Mhm. Und da ging es schon auf der Konferenz viel immer wieder drum. Und ja, auch der IPCC-Chef Jim Ski hat auf der großen Bühne dann nochmal darauf aufmerksam gemacht, worum es hier eigentlich geht.
Ladies and gentlemen, as the chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, it's an honor to address the high-level segment of COP29. Climate change is no longer an abstract threat for a distant future. It's been unfolding in front of our eyes. In the 12 months since the last COP in the UAE, people across Asia and in the Sahel have endured extreme temperatures. Communities in the Americas have fought against devastating wildfires, and flood defences were put to the test in Central Europe when confronted with intense rainfall. Not to mention more recent events in Valencia. Many people have lost their homes, their livelihoods, and their lives. Communities have been shaken to their core. And global warming is unequivocally caused by human activities through emissions of greenhouse gases that arise from unsustainable energy use, land use and land use change, and lifestyle patterns.
Ganz unabhängig davon, dass Jahre, Jahrzehnte fast schon darüber berichtet wird, nach so einem Statement kann auch wirklich gar keiner mehr wirklich sagen, dass die Wissenschaft nicht klar und deutlich gemacht hat, worum es hier ging, ne?
Mhm, ja.
Es gab ja auch einige wissenschaftliche Berichte, die zeitgleich mit der Klimakonferenz vorgestellt wurden. Geht es dann da eher um Publicity, also dass man diese Berichte gerade dann publiziert, wenn diese Klimakonferenz gerade stattfindet? Oder geht man wirklich davon aus, dass die dann besser auch in die Verhandlungen oder so mit einfließen können?
Ja, es geht schon häufig darum, den Druck auf die politischen Verhandlungen zu erhöhen und dass man deswegen das dann zu dem Zeitpunkt veröffentlicht. Es gab da verschiedene Sachen. Also es gab zum Beispiel eine Studie, dass die Emissionen auch im letzten Jahr wieder weiter gestiegen sind, statt endlich mal zu sinken. Und wir eine 50-prozentige Chance haben, schon in 6 Jahren dauerhaft die 1,5-Grad-Grenze zu überschreiten. Es gab einen anderen Bericht, wonach die 40 größten Verursacherländer immer noch zu wenige erneuerbare und zu viele fossile Energiequellen nutzen. Insgesamt gerechnet steht die Welt demnach auch mit dem Ausbau der Erneuerbaren mit derzeitigen politischen Ambitionen eher bei 2,7 Grad Temperaturerhöhung als 1,5. Es gab auch einen Bericht, der sagt, dass das Meereis immer weiter zurückgeht und dadurch nicht mehr so viel Wärmestrahlung zurück in den Weltraum reflektiert wird und dadurch so als Feedback quasi die Temperatur auf der Erde auch noch immer höher wird. Und das könnte außerdem dazu führen, dass das globale Förderband durch den Ozean sich verlangsamt. Also alles eher dramatische Berichte, die zu dem Zeitpunkt dann veröffentlicht wurden.
Aber kann man denn wirklich sagen, wie groß der Einfluss von solchen wissenschaftlichen Berichten auf die Konferenz wirklich ist? Also wird das politisch überhaupt irgendwie zur Kenntnis genommen?
Ja, darüber habe ich in Baku auch mit Stefanie Arndt vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven gesprochen.
Ja, dieser Bericht und der Einfluss auf die Verhandlungen hier auf der COP sind ein sehr schwieriges Thema, da die COP dieses Jahr ja sehr stark den Fokus auf die Finanzen hat und dementsprechend glaube ich auf so diese einzelnen Themenbereiche leider gar nicht so stark zu sprechen kommt. Und das ist das, was uns natürlich hier vor allem aus der Wissenschaft sehr stark frustriert, weil wir schon das Gefühl haben, dass wir hier sehr präsent sind, dass wir sehr gut darstellen können, was sich verändert und wie sich die Welt verändert, aber dass wir trotzdem leider viel zu wenig gehört werden, vor allem hier in dieser aktuellen Situation.
Okay, das ist ziemlich ernüchternd, ne? Also, dass Wissenschaft wirklich so krass am Rande dieser Konferenz da stattfindet, da kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass die Delegierten dann wahrscheinlich eigentlich gar nicht viel davon mitbekommen haben.
Nee, wahrscheinlich nicht so viel. Das war natürlich zum Teil auch für uns als Presse gedacht, damit wir dann darüber berichten und damit dann den Druck auf die Politik erhöhen. Ne? Oder eben auch für Umweltverbände, die zu informieren, dass die wiederum dadurch dann halt irgendwie den Druck erhöhen. Es gab insgesamt auch in Reden und Pressekonferenzen von Delegierten selten einen direkten Bezug von der Politik auf jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gab aber zum Beispiel in der Pressekonferenz von der Gruppe der kleinen Inselstaaten einen direkten Bezug auf den IPCC. Also hier hören wir gleich den Hauptverhandler Toeo Lesulusulu, Cedric Schuster aus Samoa.
We must also take this opportunity to remind the international community that being guided by the science remains absolutely critical to combating the climate crisis. The IPCC is our trusted, credible authority on the climate science to advance climate action. Scientific assessments have been forecasting for years what is coming to pass now, and it would be to our extreme detriment to stray from trusting the science now.
Also er sagt auch nochmal, dass der Weltklimarat die verlässlichste Quelle für sie ist, um dem Klimawandel zu begegnen.
Die Gruppe der kleinen Inselstaaten, die nimmt ja insgesamt bei diesen Konferenzen ja eine besondere Rolle ein. Und ich finde, das ist auch total verständlich. Wahrscheinlich kennt man die Bilder von diesen Inseln mitten im Ozean, die minimal über dem Meeresspiegel liegen und die immer mehr Land verlieren und jetzt auch schon teilweise Land an anderen Orten kaufen müssen, einfach um die Bevölkerung dann dahin überzusiedeln.
Ja, genau. Also zum einen sind diese Staaten besonders gefährdet. Also es gibt einzelne Länder, die mit ansteigendem Meeresspiegel sogar ganz verschwinden werden. Und auch sonst sind sie halt besonders vom Klimawandel betroffen. Wenn jetzt Extremwetterereignisse kommen, und von denen wird es ja in Zukunft immer mehr geben, dann können ganz schnell ganze Landstriche verwüstet werden. Also wenn jetzt ein Hurrikan kommt, der einmal über die Insel wegfegt, dann ist auch die ganze Insel weg, genau. Ja. Und weil die Länder zum Teil so weit weg von allem im Meer liegen, ist dann auch relativ schwer, dann Hilfe zu organisieren. Dann ist es auch noch so, dass zum Beispiel die Korallenriffe, die zum Teil da um die Inseln sind, dass die jetzt schon wegen der Hitze im Meer absterben. Und damit fällt dann mit der Fischerei und so weiter auch eine Lebensgrundlage der Menschen dort weg. Und es hat aber auch noch einen anderen Grund. Das hat mir der Klimaforscher Kai Schleusner, mit dem ich ja schon vor der COP gesprochen hatte, dann in Baku erklärt.
Im Englischen gibt es die Formulierung the canary in the coal mine, also quasi der Lackmustest sind für diese Verhandlungen. Also die kleinen Inselstaaten, über 40 Länder, spielen hier eine wichtige Rolle, weil sie den Verhandlungen Legitimität geben. Es geht ja darum, die vulnerablen Gruppen weltweit vor gefährlichem Klimawandel zu schützen. Und in vielen Ländern haben die vulnerablen Gruppen eben kein Sprachrohr. Und für kleine Inselstaaten, das sind es eben die Länder selbst, die hier quasi diese Rolle übernehmen für nicht nur ihre Bewohnerinnen und Bewohner, sondern vielleicht für Milliarden Menschen, insbesondere in den Ländern des globalen Südens.
Also es ist schon so, dass gerade die kleinen Inselstaaten auf besonders strenge Formulierungen in den Abschlussdokumenten pochen, traditionell, und auch den Klimaschutz ganz besonders ernst nehmen, weil sie halt so betroffen sind von diesem ganzen Klimawandel. Und deshalb sind normalerweise in den Verhandlungen auch die kleinen Inselstaaten besonders stark involviert.
Okay, aber zusammenfassend muss man sagen, es gab wenig Bezug auf die Forschung durch die Politik und viele Forschende, die finden ihre Ergebnisse einfach nicht genug beachtet. Gab es da zwischenzeitlich vielleicht noch irgendwie kleinere Lichtblicke?
Ja, das war auch ganz interessant. Es gab schon auch mal kleine Teilerfolge. Es gab zum Beispiel am ersten Tag schon eine Einigung zu den sogenannten Kohlenstoffmärkten. Da ist es ja so, dass die Länder untereinander sogenannte Zertifikate austauschen können. Mhm. Also zum Beispiel kauft die Schweiz Zertifikate in Ghana und braucht dadurch selbst weniger CO2 zu Hause einzusparen, also weniger CO2 zu mindern. Und Ghana muss dann dafür aber Klimaschutzprojekte im eigenen Land umsetzen. Und da ist jetzt,
gewesen, ne?
Ja, da ist jetzt 9 Jahre lang auch drum gestritten worden, wie dieser Markt reguliert werden muss. Da gab es auch aktuell eine neue Studie, dass diese Zertifikate häufig gar nicht dazu führen, dass wirklich auch CO2 eingespart wird und dass das auch eine Tonne CO2 ist, wie das eigentlich festgelegt werden sollte, muss man sagen, ja. Und es gab da Länder wie die EU und einige südamerikanische und afrikanische Staaten, die zum Beispiel geregelt haben wollten, dass ein Zertifikat auch wirklich einer gesparten Tonne CO2 entspricht. Und andere Länder wie die USA oder Australien wollten nicht, dass die UN ihnen da was vorschreibt. Und da gab es schon am ersten Tag eine Einigung bei zwei Unterpunkten. Also zum einen eine Richtlinie, die berechnet, wie viele Tonnen CO2 eingespart wurden, und eine andere, in der es darum geht, dass eine Tonne CO2 dann auch wirklich dauerhaft eingespart werden muss. Also, dass man nicht zum Beispiel einen Wald pflanzt und dafür dann Zertifikate ausgibt und den dann ein Jahr später dann doch wieder abbrennt oder so. Ne? Und der Beschluss ist aber von Umweltgruppen trotzdem stark kritisiert worden. Also hier zum Beispiel von Sarah Zitterbart von Greenpeace.
Also unserer Meinung nach sind die Regeln zu schwach. Uns ist im Artikel 6 generell sehr wichtig, dass es starke Regeln für Transparenz, für Integrität gibt, damit Artikel 6 und die Kohlenstoffmärkte nicht genutzt werden, um Offsetting zu betreiben, um einfach nur Emissionen zu kompensieren.
Also Artikel 6, von dem sie hier gerade spricht, das ist der Artikel, in dem es um die Regelung der Kohlenstoffmärkte geht. Offsetting, das, wovon sie spricht, ist quasi diese Sorge, dass der Klimaschutz dann outgesourced wird und sich reichere Länder dann nicht mehr so bemühen, was die Minderung vom Ausstoß von CO2 angeht. Da geht es aber vor allem um allgemeine Kritik an den Kohlenstoffmärkten eigentlich. Und das hat sich bei Forschenden schon wieder ganz anders angehört, wie diese Einigung eingeordnet wurde. Also hier zum Beispiel Lambert Schneider vom Öko-Institut in Freiburg.
Es gibt viele recht gute Elemente, die wirklich auch einen neuen Standard setzen. Und es gibt natürlich immer Aspekte, wo man sich vielleicht noch mehr gewünscht hätte, was dann vielleicht nicht realisiert worden wäre. Aber in der Summe ist es recht gut.
Recht gut ist im Wissenschaftssprech ja schon ein hohes Lob, muss man das vielleicht ein bisschen einordnen. Und hier auch Axel Michaelo war von der Universität Zürich.
Natürlich könnte man es noch verstärken, aber wenn ich jetzt mal auf einer Skala von 0 bis 100 sagen würde, wo diese Standards stehen, würde ich sagen, stehen sie bei 75.
Aber im Vergleich zu den NGOs gehen die Einschätzungen ja schon weit auseinander. Und in der Berichterstattung liest und hört man ja vor allem immer wieder Statement eben von Nichtregierungsorganisationen, also wie German Watch oder dem WWF oder Greenpeace, und seltener eigentlich von Forschenden. Warum ist das denn so? Welche Rolle spielen denn die Verbände dort bei dieser Konferenz?
Ja, die sind schon ganz enorm wichtig. Also es gibt da diverse Chatgruppen und Maillisten, denen man als Journalistin beitreten kann. Und diese Gruppen sagen einem dann immer wieder Bescheid, wenn irgendwo irgendwas Wichtiges oder in ihren Augen Wichtiges passiert. Sonst verliert man bei dieser riesigen Veranstaltung da auch ganz schnell den Überblick. Und die helfen einem schon auch häufig bei der Einschätzung mit bestimmten Wortlauten im Dokument und so weiter. Die sind da schon, spielen eine große Rolle und sind da gerade für JournalistInnen enorm wichtig. Es ist aber eben trotzdem so, dass sie ja auch bestimmte Interessen vertreten und man da deshalb auch immer so ein bisschen aufpassen muss, nicht einfach ungefragt den Spin mitzunehmen, die sie einem mitgeben, wie es so schön im Journalismus heißt. Da muss man schon immer mal kritisch hingucken, wer da gerade was eigentlich einschätzt, wie sind da die Kompetenzen, was kann da auch hinterstehen. Und deshalb ist es eigentlich auch immer mal wichtig, Stimmen aus der Wissenschaft zu hören, die zwar auch einzelne Länder oder Ländergruppen beraten, aber weitestgehend unabhängig sind. Das Problem ist aber, die sind während der Konferenz eben nicht so schnell und leicht zu greifen, wie die VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen, die so einen richtigen Presseservice ja anbieten.
Und damit sind wir ja jetzt schon ein bisschen vorgedrungen in die Journalistinnenwelt. Und ich würde jetzt mal ein bisschen gerne davon hören, wie du deine Arbeit da so gestaltet hast. Also wo hast du deine Informationen grundsätzlich denn hergekriegt, wenn es eben nicht so einen Presseservice gab? Du hast vorhin gesagt, dass ihr aus diesen Verhandlungsräumen selbst meistens ausgeschlossen wart. Wie lief das denn dann ab? Erzähl mal.
Ja, also wir haben uns natürlich als JournalistInnen auch immer gegenseitig informiert. Ich war da ja in einem Büro, also es war eigentlich so ein abgetrennter Halle ohne Fenster, genau. Und da gab es halt so abgetrennte kleine Büros. Das war aber eigentlich so ein nach oben offener Kabuff, mehr oder weniger. Okay. Und da saß ich dann mit anderen JournalistInnen von der ARD und vom Deutschlandfunk auch. Und das war insgesamt wirklich ein tolles, kollegiales Miteinander, muss man sagen. Also gerade die COP-erfahrenen KollegInnen waren da natürlich Gold wert, um da auch Informationen zu liefern. Und dann hat öfter da mal jemand was mitbekommen, was die anderen dann vielleicht nicht mitbekommen haben, da hat man sich gegenseitig informiert. Dann, wenn nicht von den Nichtregierungsorganisationen, dann hat man von den Pressekonferenzen von einzelnen Staaten oder Staatengruppen oder aus den Statements aus dem Plenarsaal oder auch davor, zum Teil kamen dann auch RegierungsvertreterInnen vor den Plenarsaal und haben da Statements abgegeben. Da hat man dann Sachen mitbekommen. Und es gab auch öfter mal sogenannte Hintergrundgespräche mit einzelnen PolitikerInnen. Also für Deutschland war ja zum Beispiel die Staatssekretärin Jennifer Morgan die Chefverhandlerin. Und die hat dann öfter mal auch mit dem Kollegen Jochen Flassbart zu Gesprächen eingeladen, wo sie dann über den Stand der Verhandlungen informiert haben. Und das durfte manchmal aufgezeichnet werden, meistens aber nicht. Das sollte dann wirklich nur als Hintergrundinformation für uns dienen, die wir auch nicht zitieren durften. Ne?
Also per se ja die Definition von Hintergrundgesprächen.
Genau, so ist genau ein Hintergrundgespräch normalerweise. Genauso war es dann auch bei Robert Habeck, als der den einen Tag da war, oder bei Annalena Baerbock, als sie dann angekommen ist und die Verhandlung übernommen hat.
Okay, und dann sitzt man da in so einem kleinen Zimmerchen mit den PolitikerInnen? Also, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Also das war meistens im sogenannten Delegationsbüro. Das waren wahrscheinlich sonst die Teamräume im Stadion in Baku. Das waren wirklich die einzigen wirklich festen Räume.
Backstage sozusagen.
Genau. Und der Weg dahin war dann meistens auch das einzige Mal, wo man so ein bisschen frische Luft schnuppern konnte, weil man da durch das Stadioninnere gegangen ist, wenn man den Weg durch den Hintereingang kannte. Und ich habe ja als Wissenschaftsjournalistin normalerweise nicht so viel direkten Kontakt zu PolitikerInnen. Und da war das schon ein ganz interessant, mal so dicht neben denen in so einem kleinen Raum zu sitzen oder dann so einen Meter weg von Robert Habeck zu versuchen, möglichst nicht im Bild zu stehen für die Kameras, ne, und das Mikro trotzdem dahin
zu halten. Unter den Kameras quasi
genau,
zu hocken.
Genau, ja. Da sich wegzuducken. Also das war schon relativ spannend. Und es war natürlich auch ganz spannend, mal Einblicke von außerhalb der deutschen Blase zu bekommen. Also sei es über offizielle Kanäle oder aber auch einfach mal auf dem Weg zum Stadion oder beim Frühstück oder so. Also ich habe da zum Beispiel auch mal mit einer Delegierten aus Mosambik und einer aus Eswatini gesprochen. Das ist das ehemalige Swaziland. Und das war ganz interessant zu sehen, wie die auch die Verhandlungen gesehen haben.
Ja, Verhandlungen. Die Überleitung nehme ich mir. Lass uns da mal einsteigen. Bei großen Konferenzen, internationalen Konferenzen, gibt es in der Regel mehrere Phasen der Verhandlungen. Bei der Klimakonferenz ist das ja vermutlich gar nicht viel anders. Vielleicht kannst du das noch einmal erklären. Wie genau funktioniert das?
Ja, also es gibt ja eigentlich schon eine monatelange Vorbereitung auf solche Konferenzen. Da wird dann schon mal vorsondiert und vorher geguckt, welche Länder mit welchen Forderungen und welchen Positionen da reingehen. Es gibt ja auch zwischen den eigentlichen Weltklimakonferenzen noch jedes Jahr den Petersberger Klimadialog und auch die Bonner Klimakonferenz. In Bonn sitzt ja das Klimasekretariat der UN, deswegen ist das jedes Jahr in Bonn. Mhm. Und gerade die Konferenz in Bonn hat häufig die Funktion als Zwischenverhandlung zwischen zwei Klimakops.
Und dann gehen also die verschiedenen Gruppen mit verschiedenen Positionen in die Verhandlungen. Wie geht's dann weiter?
Dann gibt es erstmal einen Textvorschlag für den Abschlusstext. Den finden per se erstmal alle nicht gut und es werden dann sogenannte eckige Klammern damit eingefügt. Da stehen dann die umstrittenen Positionen drin. Und dann wird diskutiert und nach verschwinden optimalerweise diese eckigen Klammern und werden ersetzt durch festen Text, der da drin steht. In diesem Jahr gab es aber erst relativ spät überhaupt einen Text, der nicht nur beide Extrempositionen drin hatte, sondern versucht hat, da auch eine Brücke zu bauen zwischen diesen Positionen. Mhm. Und auch deshalb wurde ja der Gastgeber Aserbaidschan kritisiert, denn die Textvorschläge, die kommen ja von der jeweiligen Präsidentschaft.
Wie war es denn dann, als es wirklich ums Eingemachte ging? Also vorher hieß es ja, dass es die härtesten Verhandlungen seit Paris werden würden.
Ja, wir haben ja schon die Diskrepanz zwischen dem, was zum Beispiel finanziell gefordert und dann angeboten wurde, auch schon gesehen, ne? Das war wirklich knapp davor, dass die ganze Konferenz auch scheitern würde. Und als das so langsam durchgesickert ist, dann ist auch der Druck von den Nichtregierungsorganisationen größer geworden. Mhm. Es gab zum Beispiel einen Tag, an dem eine lange Menschenkette vor den Verhandlungsräumen war und da blockiert hat, obwohl keine Verhandlungen waren. Die AktivistInnen haben da gesummt, weil sie nicht skandieren durften. Das hatte die UN vorher verboten.
Ja, das war ja dann eher so ein symbolischer Protest, ne? Ja, wobei, also ich weiß gar nicht, in den meisten Fällen kann man ja sowieso nicht genau ablesen, welche Auswirkungen sowas auf Verhandlungen hat.
Ja, das stimmt. Es war dann aber auch wirklich so, dass irgendwann in den letzten Tagen das ganze Rahmenprogramm runtergefahren wurde und wirklich der Fokus da ganz auf den Verhandlungen lag. Also die Länderpavillons sind abgebaut worden und so weiter und so fort. Das ist wohl jedes Mal so, aber dieses Mal hat man schon gemerkt, okay, dieses Rahmenprogramm spielt halt eigentlich keine große Rolle mehr. Es geht jetzt wirklich darum, was bei diesen Verhandlungen passiert. Am zweiten Samstag, an dem die COP ja eigentlich schon in der Verlängerung war, da standen dann die JournalistInnen zum Teil stundenlang vor den Verhandlungsräumen und haben gewartet, dass da jetzt mal jemand zu einem Statement rauskommt. Die waren dann sehr enttäuscht, wenn nur mal jemand auf Toilette musste oder so. Und die KollegInnen haben irgendwann auch einfach angefangen, Kniffel zu spielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Das war aber trotzdem eine relativ angespannte Stimmung. Also es war schon zu spüren, dass es da wirklich jetzt um viel geht.
Aber worüber wurde denn da genau gestritten? Wirklich nur über die Summen?
Also die Summen waren schon ein wichtiger Punkt. Es ging aber auch ganz viel um Feinheiten in der Formulierung, wie es immer so ist bei solchen Abschlusstexten. Das hat auch der Politikwissenschaftler Ole Adolfsen von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin erklärt.
Es ist immer ein Trade-off zwischen, wir müssen das alle unterschreiben, und wir müssen es so formulieren, dass es eine möglichst klare Message hat. Und in diesem Kontext hier auf der COP ist man natürlich im puren Multilateralismus, wo praktisch alle Länder dabei sind und es Konsensus geben muss, was man in wenigen Foren auf diesem Level hat. Es gibt zum Beispiel grundsätzliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Verben, die benutzt werden, so zum Beispiel am Anfang von einem Paragraph. Also im Englischen ist ein shall die härteste Formulierung, die völkerrechtlich möglich ist, während ein should zum Beispiel eine Stufe leichter ist. Und so kann man dann einfach die Reihenfolge runtergehen. Das war zum Beispiel die Unterscheidung, die es den USA damals erlaubt haben, überhaupt ins das Paris-Abkommen zu unterschreiben, weil ein shall hätte wahrscheinlich Zertifizierung durch den Senat vorausgesetzt. Das andere ging mit Executive Order durch den Präsidenten.
Und in Baku wurde dann über solche Sachen gestritten.
Ja, genau. Also da ging es ganz viel auch um Formulierungen im Abschlusspapier. Nicht nur um einzelne Wörter, aber auch zum Beispiel, was genannt wird in dem Papier oder was doch weggelassen und nicht genannt wird. Da können wir auch nochmal Ole Adolfsen zuhören.
Da kommt es dann nicht unbedingt auf das Wort drauf an, aber zum Beispiel, was wird genannt, wird rausgelassen. Wir hatten jetzt zum Beispiel hier in Baku neben den Verhandlungen eine Erklärung zu Energiespeichern und Energienetzen. Da war dann auch wieder die Debatte, ob man quasi die Formulierung aus dem letzten Jahr, also vor allem auch die Abkehr aus den Fossilen, der Bestandsaufnahme mit reinnimmt. Das hat die aserbaidschanische Präsidentschaft wohl nicht voll machen wollen. Sie wollten einfach nur das Verdreifachungsziel für das globale Verdreifachungsziel für erneuerbare Energien nennen. Was natürlich dann die Frage offen lässt, wenn man das jetzt so unterschreibt, unterschreibt man dann auch, dass die Abkehr von Fossilen weniger wichtig ist als das Verdreifachungsziel?
Ich finde das sprachlich einfach total spannend. Das ist immer vermeintlich so eine Kleinigkeit, aber wie krass da bei jeder Verhandlung irgendwie drum gerungen wird, die richtige Formulierung zu finden.
Mhm. Ja, aber um das nochmal zu verdeutlichen, es geht natürlich um die Formulierung, aber es geht vor allem auch um die Inhalte. Ne? Also die Summen waren schon sehr wichtig und das war im Endeffekt auch das, woran es zu scheitern drohte. Genauso war aber auch einer der Knackpunkte während der Hauptverhandlungen, dass diese Abkehr von den Fossilen nicht verwässert wird. Also dass es nicht schwächer ist als im vorigen Jahr in Dubai, weil das drohte zwischendurch auch noch zu passieren. Und ja, das hatte Deutschland zum Beispiel als wichtige Bedingung für den Verhandlungserfolg gesetzt, dass diese Formulierung wenigstens nicht schwächer ist als im letzten Jahr. Und der Text wurde dann, von dem er hier jetzt gerade sprach, aber dann auch so abgeändert, dass auch Länder wie Deutschland das Abschlussdokument dann unterschreiben konnten.
Und da hat dann vielleicht auch die aserbaidschanische Präsidentschaft blockiert, oder?
Ja, die haben auch viel auf Saudi-Arabien gehört. Die haben ja ein großes Interesse daran, weiterhin ihre fossilen Energien loszuwerden. Mhm. Und die sollen da fast überall enorm blockiert haben in den ganzen Verhandlungen. Die aserbaidschanische Präsidentschaft soll dazu auch keine bilateralen Gespräche, zum Beispiel mit den kleinen Inselstaaten zeitweise und der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder geführt haben. Das gipfelte dann darin, dass zwischendurch hieß, dass beide Gruppen die Verhandlungen würden abbrechen wollen. Wir sind dann schnell vor den Verhandlungssaal gelaufen und meine jahrelange Musikfestival-Erfahrung hat mir dann auch einen Platz in der ersten Reihe gesichert, sodass ich das Statement dann von Cedric Schuster von den kleinen Inselstaaten und seinem Kollegen aus dem Senegal aufnehmen konnte. Das hört man jetzt aber auch gleich, dass sich da eine Sicherheitsbeamtin teilweise sehr von JournalistInnen bedrängt fühlte in dieser ganzen Situation.
This is fine.
This is fine here?
Yeah. Who's gonna start off?
Okay, all right. Yeah, Minister Schuster, yes, please. Okay,
please a little bit further. Okay, just go step back.
Hi, I'm Bea. Can you please step back? You're pushing me and it's not nice. Thank you.
Yeah.
Okay, thank you for coming today. We're here as a group of AOSAs and LDC. We've just walked out. We came here to this COP for a fair deal. We feel that we haven't been heard, and there's a deal to be made, and we have not been consulted. And that's why we're here, but we are here to negotiate, but we've walked out because at the moment, we don't feel that we are being heard in there.
What's not being heard? What is not being heard?
Our asks.
What are your asks?
Here's my colleague from Senegal, is of LDC.
One thing is, we are the countries that are probably the most affected by climate change. You know, our countries have not contributed a lot, but we are affected. That's why we're here, to negotiate on behalf of our countries. We've made our needs and wants known. They're being ignored, and that's why we've walked out.
Okay,
die sprechen ja jetzt hier gerade von AOSIS und LDC. AOSIS ist die Allianz der kleinen Inselstaaten und LDC sind die Least Developed Countries. Mhm. Also das sind die Abkürzungen. Und man hört hier ja auch, dass sie einen sogenannten Walkout gemacht haben. Sie sind rausgegangen, weil sie sich halt nicht gehört fühlen. Mhm. Ich habe da dann auch direkt noch Jan Kowalczyk von der Hilfsorganisation Oxfam getroffen und der war zur entscheidenden Zeit im Verhandlungsraum und konnte das alles einordnen. War sich dann aber auch erstmal unsicher, ob das überhaupt für uns relevant ist.
Wir haben jetzt die. Okay. Das ist aber in einer Stunde wahrscheinlich schon wieder obsolet. Ne? Aber gut. Wer weiß. Ja, gut, das stimmt auch. Wir haben jetzt die Situation, dass die kleinen Inselstaaten und die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder den Vorsitzenden der Verhandlungsrunde hier aufgefordert haben, die Sitzung zu unterbrechen, damit sie Zeit haben, den neuen Text zum globalen Ziel Klimafinanzierung einmal selber in Ruhe durchzugehen und dann ihre eigenen Ideen, wie er noch verbessert werden kann, auch einzureichen. Und sie haben das deswegen gefordert, weil die aserbaidschanische Präsidentschaft gerade die kleinen Inselstaaten im Moment eigentlich die ganze Zeit ein bisschen eher so an den Rand gedrängt und ignoriert hat. Und das zahlt sich jetzt sozusagen aus.
Okay, das heißt, die kleinen Inselstaaten und die Least Developed Countries, also die am wenigsten entwickelten Länder, die sind dann da einfach raus, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht ernst genommen wurden und wollten eigentlich taktisch zeigen, so Leute, wir müssen jetzt hier auf Augenhöhe sprechen, weil wenn wir das nicht tun, dann geht's hier einfach nicht weiter.
Genau, also das gehört wohl auch immer mal zu den Verhandlungen dazu. Das hat mir ein erfahrener Kollege auch erklärt, dass das öfter mal vorkommt, so ein Walkout, dass man einfach rausgeht und hier mal sagt, so Leute, so geht's nicht.
Naja, aber für sie ist es ja auch einfach essentiell wichtig, dass da irgendwas passiert, weil genau sie sind ja so krass bedroht. So.
Genau, genau. Und also die haben dann nach Beratung auch irgendwann wieder mitverhandelt und wirklich noch eigene Bausteine in den Abschlusstext einfügen können. Und die haben dann irgendwann auf den letzten Drücker wirklich geschafft, dass sich dann auch alle noch auf ein Dokument geeinigt haben. Da war ja wirklich ein großer Zeitdruck da, weil schon Flüge gebucht waren, Delegierte sind schon abgereist zum Teil.
Also weil die Konferenz eigentlich im Endeffekt
die war
vorbei
schon,
war.
Die sollte eigentlich Freitag vorbei sein. Das war jetzt in der Nacht, also Sonntag früh im Prinzip, als dieser Beschluss getroffen wurde. Und irgendwann sind halt einfach nicht mehr genug Leute da. So ist ja die Biodiversitäts-COP im Endeffekt dann auch gescheitert, weil nicht mehr genug Delegierte da war, um einen Beschluss treffen zu können. Und dann ist das gescheitert. Und das wollten natürlich alle vermeiden, dass das in diesem Fall auch passiert. Das heißt, der Zeitdruck war wirklich enorm groß.
Die Deadline hat geholfen sozusagen.
Genau.
Okay, es gab also nach diesem ganzen Krimi eine Einigung. Und trotzdem wird die ja von den meisten BeobachterInnen als gar nicht ausreichend eingeschätzt. Erstmal, was ist denn genau beschlossen worden? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
Also die jährliche Zahlung an die Entwicklungsländer für die Klimafinanzierung ist von 100 Milliarden US-Dollar auf mindestens 300 Milliarden US-Dollar erhöht worden als erstes.
Erhöht, aber immer noch massiv weit weg von diesen 1,3 Billionen, um nicht zu sagen eine ganze Billion.
Ja, und die Summe ist dazu auch noch erst in 10 Jahren fällig und nicht schon vorher, wie ja eigentlich nötig gewesen wäre. Dafür können jetzt mehr Länder auch freiwillig mitbezahlen. Das wollte ja unter anderem Deutschland sehr gerne. Länder wie China und die reichen Golfstaaten gelten ja nach UN-Logik immer noch als Entwicklungsländer. Das hatten wir ja vorhin schon besprochen, dass es da eine Definition gibt. Die können jetzt trotzdem freiwillig einzahlen, ohne dafür ihren Status als Entwicklungsländer zu verlieren. Das ist eigentlich auch eine relativ positive Geschichte. Außerdem wurde grundsätzlich auch dieser Bedarf von den 1,3 Billionen festgeschrieben. Wo das herkommen soll, weiß man allerdings nicht. Also zum Beispiel, das haben die kleinen Inselstaaten und die am wenigsten entwickelten Länder durchgesetzt. Ja, das ist aber völlig unklar, wann das wie genau und ob überhaupt mal gezahlt werden soll.
Das heißt ja eigentlich, es ist viel vertagt worden. Wie sieht es denn bei der Frage nach dem Ausstieg aus den fossilen Energien aus?
Ja, und das ist wirklich auch ein großes Problem. Da gab es dann im Endeffekt immerhin keine Abschwächung gegenüber Dubai, wie es ja auch immer mal im Raum stand. Und es ist trotzdem sehr enttäuschend, dass das jetzt verschoben wurde auf Brasilien im Prinzip.
Also auch vertagt.
Auch vertagt. Und ich habe nach meiner Rückkehr auch eine Wissenschaftlerin um eine Einschätzung gebeten. Jule Könnecke forscht im Bereich Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Ich würde die COP29 nicht als gescheitert bezeichnen, aber die erzielten Ergebnisse und Einigungen zu Klimafinanzierung und Minderung sind nicht mehr als ein Minimalkompromiss. Insgesamt signalisiert das Ergebnis der COP, dass der Bereich Klimaminderung zunehmend hinter Finanzierung treten könnte. Also wir haben wirklich extrem harte Blockaden von Ländern wie Saudi-Arabien gesehen, um Fortschritte im Bereich Minderung zu verhindern oder teilweise auch bereits Vereinbartes, insbesondere auf der COP28 letztes Jahr, den Global Stocktake und das sogenannte Energiepaket, was unter anderem die Abkehr von fossilen Energien enthält, abzuschwächen. Und das ist keine neue Entwicklung, aber die Blockadehaltung hat, würde ich sagen, die nächste Stufe der Aggressivität erreicht.
Also sie meint, dass alleine das schon im nächsten Jahr bei der eigentlich lange erwarteten großen COP in Brasilien, in der es wirklich um viel gehen soll, zu großen Problemen führen kann.
Aber mal abgesehen vom Ergebnis, wenn wir das alles mal ein bisschen übergeordneter betrachten, also es geht um Geld, ja, aber wenn wir uns den ganzen Prozess mal angucken, es geht doch eigentlich verhältnismäßig wenig darum, wirklich die Welt zu retten, oder?
Ja, das hat mir auch Hans-Otto Pörtner in Baku so gesagt, der ja einer der Autoren des letzten IPCC-Berichts ist und am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven forscht.
Mir fehlt in diesen Bemühungen hier das Fundament, dass wir sagen, in unseren Verfassungen eigentlich aller Nationen dieser Erde müsste stehen, wir wollen uns für Demokratie einsetzen. Okay, das ist illusorisch. Wir wollen uns für Klimaschutz einsetzen und wir wollen uns gegen den Verlust der Artenvielfalt einsetzen. Wir wollen die natürlichen Lebensgrundlagen genauso zum Verfassungsfundament machen, wie wir das in den demokratischen Ländern mit dem demokratischen System gemacht haben. Und wenn wir so ein Fundament hätten für die Weltgemeinschaft, wäre das gleich eine ganz andere Diskussion. Es könnte dann niemand mehr oder es wäre sofort offensichtlich, wenn Länder dagegen sind und meinen, sie müssten jetzt nachholen, dass das in die falsche Richtung führt.
Jasmin, was ist denn jetzt dein Fazit? Weil wenn wir jetzt eigentlich zusammenfassen müssen, dass Wissenschaft und Politik auf so einer Klimakonferenz gar nicht wirklich so krass zusammenzupassen scheinen, sollte es Klimakonferenzen überhaupt noch geben? Denn Mujib Latif vom Geomar in Kiel, der hat gesagt, er findet das Format grundsätzlich überholt und findet, dass sich die G20 eher im kleineren Rahmen einigen sollten, weil die würden ja sowieso mehr als 80% der Emissionen verursachen. Was sagst du?
Ja, also das Resultat ist mal wieder enttäuschend. Ich halte die Klimakonferenzen aber trotzdem für das beste vorhandene Tool, weil UN-Formate ja, wie gesagt, die einzigen Formate sind, wo wirklich alle Länder der Welt auch eine Stimme haben. Und das betonen zum Beispiel auch die kleinen Inselstaaten immer wieder, wie hier der Verhandler Mikhail Robertson.
And so it's extremely important for forums like the UNFCCC to continue to exist and to continue to be legitimate. So you have the G20 over in one corner, you have the BRICS over in another corner, and we're seeing persons going to these different other corners as opposed to the legitimate corners where all of us can be around the table. So while others may have their criticisms of the COP process, it's extremely important for us, because that is the only time that our voice can be clearly heard.
Er sagt also, dass bei G20 und BRICS zum Beispiel die kleineren Staaten wie Sie zum Beispiel überall keine Stimme haben. Und deswegen ist für Sie die Klimakonferenz so extrem wichtig. Mhm. Und gerade die kleinen Inselstaaten sind ja aber auch außerhalb von Klimakonferenzen aktiv. Der Inselstaat Vanuatu hat ja zum Beispiel gerade jetzt beim Internationalen Gerichtshof angerufen und der will klären lassen, inwieweit mehr Klimaschutz jetzt von allen Staaten völkerrechtlich verpflichtend wäre. Das Urteil wird da Anfang 2025 erwartet. Es könnte natürlich auch sein, dass der Weg zu endlich mehr Klimaschutz gar nicht politisch oder rechtlich entschieden wird. Also ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass erneuerbare Energien inzwischen unschlagbar günstig geworden sind. Mhm. Es kann also sein, dass die Wirtschaft da einfach vorangeht und den Weg aufzeigt. Oder auch Versicherungen rechnen ganz genau nach und werden sich in Zukunft wahrscheinlich immer weiter weigern, für Klimaschäden aufzukommen und da horrende Summen für ihre Policen verlangen. Das wird vielleicht auch zu einem Umdenken führen an irgendeinem Punkt. Trotzdem ist auch da noch die Politik nötig, um da Impulse zu geben. Also wenn jetzt zum Beispiel endlich beschlossen wird, mal rechtskräftig aus den Fossilen auszusteigen und auch die immer noch enorm großen klimaschädlichen Subventionen endlich mal wegfallen, dann ist das natürlich ein entscheidender Impuls für die Wirtschaft.
Ja, aber dennoch ist ja heute wieder ganz klar geworden, dieses langsame Tempo des politischen Prozesses, das passt überhaupt nicht zu der Dringlichkeit des Klimawandels.
Ja, also ich finde das Tempo persönlich auch immer wieder sehr frustrierend. Jule Könnecke von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die den Ausgang ja für mich eingeschätzt hat, sieht aber auch Fortschritte.
Dennoch finde ich es wichtig zu sagen, dass wir sehr wohl Fortschritte erzielt haben schon mit den Klimakonferenzen. Also auch wenn die einzelnen Konferenzen häufig das Gefühl vermitteln, dass man eigentlich nicht vorankommt, zeigt ein Blick auf den längerfristigen Prozess, dass tatsächlich einiges erreicht wurde. Also als sich die Staaten 2015 in Paris darauf einigten, die Erderwärmung auf 1,5 bis maximal 2 Grad zu begrenzen, gingen Prognosen noch davon aus, dass wir bis Ende des Jahrhunderts eine Erwärmung von 3,5 Grad sehen. Und heute liegen die Schätzungen für die Erwärmung bei 2,6 bis 3,1 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Das heißt, das ist schon ein deutlicher Fortschritt, auch wenn wir natürlich viel zu langsam vorankommen.
Über das Tempo habe ich auch mit Jim Ski vom IPCC gesprochen. Ich habe nämlich heimlich noch eine zweite Frage in das Gespräch mit ihm reingeschoben.
Du Fuchs.
Of course everybody would like to move quickly. Even IPCC moves quite slowly in terms of its own processes. But just to say, you know, if you take on the job I've taken on, patience is one of the qualities that are needed.
Also er sagt, dass eigentlich alles schneller gehen müsste, aber auch der IPCC selbst sich ja relativ langsam voranbewegt. Das stimmt ja auch. Also der sammelt ja erstmal alle wissenschaftlichen Studien zusammen, schreibt dann einen einheitlichen Text raus, dann wird über den genauen Wortlaut verhandelt und so weiter. Und bis die Studien rausgekommen sind, ist ja auch schon mal Zeit vergangen. Er sagt aber auch, dass er in seinem Job Geduld eine der gefragten Qualitäten ist.
Also eigentlich ein Plädoyer für mehr Geduld in der Klimakrise, obwohl uns die Zeit wirklich davonläuft. Jasmin Appelhans, vielen Dank für alles, was du mitgebracht hast, für die ganzen Töne, für die Atmosphäre. Das war richtig cool.
Gerne.
Die Redaktion hatte heute Beke Schulmann, Producerin war Lisa Krumme und für die Technik verantwortlich waren Jonas Teichmann in Hamburg und in Baku Robert Geisler, Kaya Holetzki und Dominik Miloloza. Habt ihr denn noch Anmerkungen oder Ideen zu Themen, die wir uns mal angucken sollten? Dann freuen wir uns über eure Mail an synapsen@ndr.de. Mein Name ist Maja Bachtiarovic. Wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder in 2 Wochen, Freitag, in der ARD-Audiothek oder dort, wo ihr sonst Podcasts hört. Bis dahin, tschüss. Und jetzt kommt noch ein Hörtipp.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Herzlich willkommen zu 63 Hektar,
dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen mit Andreas Kuhlage
und mit Maja Mlukwitz.
63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor.
Zwischen Einkaufswagen und Mähdrescher.
Zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz.
Zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
Heißt es nicht eigentlich Haferdrink-Kuhlage?
Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja. Ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen? Ne? Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
Das klären wir alles bei 63 Hektar.
Mit meinem Blick als Stadtkind und mit Majas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden, denn da gibt es oft ideologische Vorstellungen, es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile und verhärtete Fronten.
Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen.
Auf der anderen Seite wissen viele Menschen ja gar nicht mehr, was Landwirtschaft bedeutet und wie sie heutzutage eigentlich funktioniert. Ne?
Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten. Wir haben uns vorgenommen, wir machen auch wirklich vor keinem Thema Halt. Also wir werden über Pflanzenschutzmittel reden, Massentierhaltung, Agrarsubventionen, Tierwohl, Düngung, Gentechnik.
Und der Wolf.
Auch darüber werden wir reden bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek.